Ja, vorab noch ganz kurz, aus juristischen Gründen wie immer. Monika Ebeling ist aus dem Verein Argens bereits im letzten Sommer ausgetreten, deswegen nicht ist wie in der ersten Fassung der Expertise. Und ihr Geburtsname ist nicht Dittmar. So viel vorneweg als Disclaimer. Was ich heute Abend machen will, zuerst mal, was ist diese antifeministische Männerrechtsbewegung überhaupt? Was macht die aus? Kann man überhaupt von einer Bewegung sprechen? Also ein bisschen die Struktur einfach zu klären. Dann ganz wichtig, auf welchen Ideologien baut sie auf? Was gibt es da eigentlich? Was ist da wichtig? Und da dann auch immer gleich schon die Frage stellen, na, gibt es da Überschneidungen zu rechten Kreisen, weil das ein sehr häufig geäußerter Vorwurf ist. Um als dritten Punkt dann darauf einzugehen, wie geht diese Bewegung eigentlich vor, vor allem im Internet? Was für Strategien werden genutzt? Wie wird mit Personen umgegangen? Gut, und abschließend dann die Frage, naja, wie kann man mit dem Ganzen überhaupt umgehen? Ja, das ist jetzt wahrscheinlich relativ schlecht zu lesen, aber die Heterogenität der AntifeministInnen, also zuerst einmal kurz zur Einschätzung, organisiert sind in Deutschland mehrere hundert, definitiv unter 1000 Personen, davon nicht ganz 10% Frauen. Das erstmal als Größenordnung über den Bereich, den ich heute sprechen will. Und was dabei ganz wichtig ist, diese Personen kommen aus sehr unterschiedlichen politischen Richtungen. Also wir haben Neoliberale da, wir haben einige, die eher aus einer Arbeiterbewegung vielleicht sogar kommen. Wir haben sehr viele Menschen aus dem konservativen Bereich. Da geht es dann auch stark in religiösen, in rechtskirchlichen, in evangelikalen Bereich. Und wir haben dann wieder Einzelpersonen, die dann auch aus wirklich rechten Kreisen, neue Rechte, extreme Rechte etc. kommen. Und es gibt in Deutschland drei wichtige Sachen dazu. Es gibt zwei Vereine. Das sind Mandat und Argens. Und es gibt eine Internetplattform, die relativ breit aufgestellt ist. Das ist WGVDL. WGVDL steht für Wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land und besteht aus einem Forum, aus einem Blog, der sich Femokratie-Blog nennt, also Femokratie als Feminismus, der alles beherrscht, und aus der Wikimania, also dem antifeministischen Gegenstück zur Wikipedia. Dazu ist zu sagen, Mandat ist der älteste Verein, tritt offen für Männerrechte ein, hält sich im antifeministischen Duktus etwas zurück und ist relativ bürgerlich aufgestellt. Argens ist ein Verein, der relativ jung ist, ist sehr stark oder probiert sich sehr stark einen wissenschaftlichen Anspruch zu geben. Ist sehr viel auch aus einer neoliberalen Richtung drin, aber vor allem dann auch in den christlich-konservativen Bereich rein. Und einige, die bei Argens organisiert sind, tun sich halt auch durch homophobe Äußerungen hervor. Und auf WGVDL tummeln sich sehr viele unterschiedliche Leute, aber da geht es halt dann auch etwas in den härteren oder in den rechten, rechtsextremen Bereich hinein. Das also kurz dazu, was diese Bewegung überhaupt ist. Oder, also es ist eigentlich auch keine Bewegung im sozialwissenschaftlichen Sinne. Es sind Netzwerke, die einen Bewegungsanspruch haben. Und ich habe sie antifeministische Männerrechtsbewegung genannt, weil durch dieses Männerrechtssache wird der neue Aspekt sehr betont, also eine männliche Opferideologie, auf die ich gleich noch komme. Aber ich finde, es ist auch nicht genug, Männerrechtler zu sagen, weil Männerrechte könnten auch einfach Personen sein, die aus einer männlichen Perspektive für Menschenrechte eintreten, was vielleicht auch kritisiert werden kann, aber auf einer ganz anderen Ebene kritisiert werden müsste als diese Person. Deswegen halt diese Zusammenfügung antifeministische Männerrechtsbewegung. Gut, zu den Ideologien. Das Erste, was es gibt, das ist Antifeminismus, das ist auch ganz klar traditioneller Antifeminismus, das ist die Vorstellung, es gibt ein Feminismus, der ist in sich homogen und geschlossen. Das ist die erste Annahme. Die zweite Annahme ist, dieser Feminismus ist männerhassend. Also alle Männer sollen von ihm angegriffen werden. Und die dritte Grundannahme ist, er ist allmächtig. Das heißt, alle Institutionen etc. sind die Medien, was auch immer, wo immer auch immer man hinschaut, sind vom Feminismus unterwandert und deswegen muss man ihn bekämpfen. Das wäre die Grundannahme. Dabei ist aber, also wie sich das Ganze vorgestellt wird, auch unterschiedlich. Also die Grafik, die wir hier sehen, zeigt deutlich, dass von der biologischen Vorherrschaft des Mannes ausgegangen wird. Das ist längst nicht in allen diesen antifeministischen Kreisen der Fall, aber doch in relativ vielen. Ein Teil des Antifeminismus, der ein bisschen neu ist, ist die Abwertung von Männern, die profeministisch, feministisch, gleichstellungsorientiert oder einfach auch nur andersdenkend wahrgenommen werden. Also es wird auch in der Szene selber immer wieder als Beschimpfung genutzt. Es geht zurück auf traditionellen Antifeminismus. Esther Villa hat in den 70er Jahren ein Buch geschrieben, Der dressierte Mann. Und das ist halt die Weiterentwicklung des dressierten Mannes, ist der lila Pudel. Lila Pudel in dem Sinne, dass den Männern, die nicht in dieses Bild reinpassen, Männlichkeit abgesprochen werden soll, Selbstständigkeit abgesprochen werden soll und auch die Menschlichkeit abgesprochen werden soll. Das heißt, wir haben es hier ganz klar mit einem Kampfbegriff zu tun, inwieweit sich dadurch wirklich jemand angegriffen fühlt oder ob das nicht eher auch eine lustige Selbstbezeichnung sein könnte, ist eine andere Frage, aber das ist die Absicht, die dahinter steht. Ach so, ganz kurz noch, da habe ich jetzt ganz vergessen. Also rechte Kreise, Antifeminismus ist in rechten Kreisen gang und gäbe, allerdings wird das nicht nur nach außen gekehrt. Also es ist so, dass man für die Ideologie der Volksgemeinschaft antifeministische Argumentationen braucht, aber es ist halt irgendwie ziemlich unteres Level, also es wird nicht groß nach außen getragen, während in dieser Bewegung oder in diesen Netzwerken Antifeminismus mit die Vereinigungsideologie ist. Also nur durch Antifeminismus und die männliche Opferideologie, auf die ich gleich eingehe, durch diese Zusammenballung und die Konzentration allein auf diese Themen können diese ganzen Menschen überhaupt zusammenarbeiten, weil sie sich sonst ständig zerstreiten. Also das merkt man in Foren, streiten sich und dann sagt einer, aber wir müssen gegen den Feminismus kämpfen. Auf einmal sagen alle ja. Und das ist relativ deutlich, das ist das Einzige, was sie zusammenhält. Lila Pudel als Kampfbegriff gibt es in der rechten Szene nicht. Es gibt natürlich eine Abwertung von nicht kriegerischer weißer Männlichkeit, die dann über Sexualität funktionieren kann, die über männliches Auftreten funktionieren kann oder halt über rassistische Zuschreibungen, aber das ist sehr viel breiter aufgestellt als dieser Kampfbegriff Lila Pudel. Der Anti-Gender-Diskurs hingegen ist in der neuen Rechten, in der extremen Rechten und in der antifeministischen Männerrechtsbewegung eigentlich identisch. Identisch auch zu konservativen Kreisen und bestimmten konservativ-religiösen Kreisen. Er geht auf Volker Zastrow zurück oder wird sehr stark von ihm geprägt. Volker Zastrow ist mittlerweile Ressortleiter der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, also nicht irgendjemand, und der hat ein Büchlein geschrieben, Genderpolitische Geschlechtsumwandlung. Und die Vorstellung, die in diesem Buch vertreten wird, also erstmal findet keinerlei Auseinandersetzung mit der begrifflichen Entwicklung und der Benutzung von Sex, Gender oder danach nur noch Gender statt, sondern es wird halt einfach etwas angenommen. Und die Vorstellung ist halt, dass es Zwangsumerziehung der Menschen ist. Das heißt, es gibt so etwas wie natürliche Männlichkeit, natürliche Weiblichkeit, und diese soll durch den Gender-Diskurs aufgebrochen werden. Das heißt, es wird nicht so, wie es eigentlich ist, interpretiert, dass es nämlich einfach Aufbrechen von sozial konstruierten Rollen ist und insgesamt mehr Freiheit, mehr Wahlfreiheit etc. bringen soll. Sonst wird ganz klar gesagt, dieses ist nicht sozial konstruiert, sondern es ist vorhanden und alles, was dagegen vorgeht, ist dann eine bewusste Umerziehung und deswegen nicht freiheitlich. Freiheitlich wäre, sich an die Biologie zu halten. Das geht dann einher mit Ängsten vor Homosexualisierung von Kindern, mit Pädophilievorwürfen etc. Also es ist ein ziemlich aufgeladener Diskurs. Und das ist halt auch ein ganz großer Bestandteil dieses antifeministischen Diskurses und halt das wichtigste Bindeglied eigentlich zwischen rechten Kreisen und den antifeministischen Kreisen. Hier sieht man das auch nochmal ganz gut. Eigentlich haben Antifeministen nicht viel mit einem Mütterkult irgendeiner Art zu tun, weil das ist eine zu hohe Aufwertung der Frau. Also das ist auch zum Beispiel in der Schweiz, gibt es die Interessensgemeinschaft Antifeminismus, deren Gründer war halt in der rechtspopulistischen Partei in der Schweiz, ist dort rausgeflogen, weil er gesagt hat, die Schweizer Frauen, die sind alle irgendwie nicht schön genug, die sind durch den Feminismus beeinflusst, die strahlen nicht mehr genug Erotik aus. Deswegen durfte er dann nicht weiter mitmachen. Das heißt, eigentlich passt das nicht, aber für einige ist es natürlich ganz klar möglich und auch erwünscht, am rechten Rand zu fischen. Die männliche Opferideologie, das ist das eigentlich neue Element in diesem Ideologiekonglomerat. Es ist ganz klar, es wird davon ausgegangen, dass Männer eigentlich in allen Lebensbereichen und eigentlich immer Opfer von Frauen sind. Also wir sehen hier ganz klar Vergleiche des Feminismus mit dem Nationalsozialismus. Ich habe rechts diese Bilderreihe, ich weiß nicht, wie gut man die jetzt sehen kann, wo halt zuerst ein Löwe in der freien Wildbahn, wie er brüllend eine Löwin begattet, gezeigt wird, dann in einem Käfig eingesperrt, wo er von einer Löwin angefaucht wird und letztendlich als Bettvorleger endet. Darüber, also es ist ledig, verheiratet und geschieden ist die Abfolge. Und ich habe das deswegen genommen, weil es unheimlich wichtig ist, um auf einer ganz kleinen individuellen Ebene zu verstehen, welche Menschen besonders anfällig für diese Diskurse sind. Es ist nämlich so, dass die meisten, die sich in dieser Szene engagieren, die Männer sind, gerade oder in der letzten Zeit eine Trennung hinter sich haben, die emotional ziemlich aufreibend war, oft auch einhergehend mit Einschränkungen oder Verlustes des Umgangs mit den Kindern. Bei den Frauen ist es häufig so, dass sie mit Männern zusammen sind, die gerade so eine Trennung hinter sich haben und da auch insofern in diesen Konflikt involviert sind und auf der Seite des Mannes stehen. Es ist auch insofern, die Bedeutung sieht man auch, dass mir sehr viel in Reaktionen prophezeit wurde, also auf meine Expertise. Der Hinrich wird schon irgendwann eine nette Frau finden, ein paar Kinder mit ihr haben und dann wird sie ihn verlassen und abzocken und dann wird er auf allen Vieren zu uns angekrochen kommen. Also das ist ein sehr starkes Moment, warum Leute dort mitmachen. Und wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, dann wird halt deutlich, das ist eine mehrfache Zurücksetzung. Also eine Frau verlässt den Mann, das heißt, das ist eine Zurückweisung seiner Männlichkeit oder kann so gelesen werden. Die Gerichte geben eventuell der Frau recht, eine weitere Zurücksetzung. Jetzt ist dieser Mann, ich will jetzt überhaupt nicht darüber urteilen, es kann durchaus für die Einzelperson eine unheimlich emotionale Katastrophe sein, egal wie es da hingekommen ist. Also jetzt geht überhaupt nicht nur um die Frage, wie es da hingekommen ist, sondern wenn es da ist, dann ist es erstmal eine emotionale Katastrophe, keine Beziehung mehr zu haben, eventuell keinen Umgang mit den Kindern zu haben, etc. Dann ist es aber für bestimmte Männer, die halt nur eine sehr eingeschränkte Sicht davon haben, was Männlichkeit bedeuten könnte, nicht irgendwie möglich, sich selbst einfach zu sagen, okay, ich bin verletzt, es tut mir weh und es ist gut, dass es weh tut und es ist richtig und ich gehe damit jetzt in irgendeiner Form um. Sondern sie können sich selber eigentlich nicht als Opfer sehen, weil das ein Angriff auf ihre Männlichkeit ist, ein weiterer Angriff. Und um da rauszukommen, wird dann auf diese männliche Opferideologie zurückgegriffen, die halt mit dem Antifeminismus verknüpft ist und sagt, okay, alle Männer sind Opfer, überall. Das heißt, es ist einfach ein neues Teil der männlichen Identität, die da reingebastelt wird. Und um das weiterzudenken, dann auch, das greift meine starke Männlichkeit nicht an, weil der Feminismus ist ja allmächtig. Und wenn der Feminismus allmächtig ist, kann ich auch als starker Mann nur verlieren. Von daher sind diese Männer dann besonders gefährdet für diese männliche Opferideologie. Ich kann das auch noch mal ein bisschen ausführen. Das sind jetzt vier Bilder von Agens und von Mandat, jeweils zwei. Bei Agens ganz klar irgendwie, Männer können nicht sprechen, Redeverbote. Und halt irgendwie der auf dem Boden liegende Mann mit der Scheckkarte in der Hand als Symbol für Heirat. Also auch die Vorstellung, es geht um die Ausbeutung von Männern in der Ehe. Bei Mandat haben wir dann eine Grafik, die halt Jungen und Mädchen zeigt, die Schulabbrecher sind und dann nochmal die Migrantenjungen, aber nicht die Migrantenmädchen. Die Säule der Migrantenmädchen wäre knapp unter der Migrantenjungen. Aber also auch einen Tick darunter, aber sehr viel näher dran. Also wird mit ganz einfachen grafischen Darstellungen, wie man was weglässt, so getan, als wären die Jungen jetzt ganz, ganz schlimm betroffen. Und in diesem ganzen Jungen als Bildungsverlierer-Diskurs geht es halt in keiner Weise um Jungen oder es geht darum, in keiner Weise darum, irgendwie Menschen zu helfen, die in der Schule schlecht sind. Wenn man sich das anguckt, dann stellt man fest, Jungen per se sind nicht Bildungsverlierer. Also über 20% machen Abitur. Die kann ich nicht erstmal per se als Bildungsverlierer abstempeln. Und es ist halt auch so, dass andere Faktoren, wie zum Beispiel Frage nach Migrationshintergrund oder Frage nach, aus welchen Schichten, aus welchen Klassen kommen die Menschen oder wie sieht das Ost-West-Vergleich aus, sehr viel gravierender sind für Schulabschlüsse als das Geschlecht. Das heißt, eine Politik, die allein darauf abzielt, irgendwie in Diktaten mehr Fußball mit reinzunehmen und nicht so viel über Ponys zu schreiben und viele männliche Vorbilder in Büchern und als Lehrer anzuschaffen, ist in keiner Weise in der Lage, die Problematik unseres Schulsystems aufzubrechen. Das heißt, diese Politik läuft vollkommen ins Leere und hilft damit letztendlich niemandem, aber damit kann dargestellt werden, oh Gott, die armen Jungen werden alle abgehängt. Was auch nicht beachtet wird, dass es vor allen Dingen das Verhalten von Jungen ist, was in der Schule nicht mit guten Noten honoriert wird, dass aber genau dieses Verhalten letztendlich auf dem Arbeitsmarkt zu besseren Jobs und besser bezahlten Jobs führt. Also das wird da auch in keiner Weise mitgedacht. Darunter haben wir dann noch die Grafik, AIDS ist nicht das einzige Risiko, 200.000 Euro Unterhaltsschulden kann Männern die Folge eines vergessenen Kondoms kosten. Das ist eine Postkartenaktion zu Karneval. Das ist nochmal ganz schön, diese Sache, dass sich viele, auch diese Antifeministen, auf die Fahnen schreiben, irgendwie, sie wollen für Väterrechte eintreten im Sinne des Kindeswohls. Wenn man sich das hier anschaut, dann wird das Kind auf die Zahl 200.000 Euro Unterhaltszahlung reduziert und nur negativ konnotiert. Es geht überhaupt nicht um das Kind. Also da steckt die Ablehnung schon mit drin. Und es wird natürlich auch in keiner Weise gefragt, was bedeutet es für eine Frau, ungewollt schwanger zu werden. So, von daher, also sieht man da ganz gut, wie diese männliche Opferideologie aufgeladen ist und dass er halt in keiner Weise dazu in der Lage ist, irgendwelche Probleme in dieser Gesellschaft anzugehen, sondern es eigentlich nur gegeneinander probiert, die Geschlechter auszuspielen und die Situation verschärft. Gut, achso, die männliche Opferideologie kommt in rechten Kreisen eigentlich so gut wie nicht vor. Es gibt den männlichen Krisendiskurs, den gibt es in der gesamten Gesellschaft. Der ist in der Rechten auch ziemlich wichtig, weil um eine kriegerische Männlichkeit zu rechtfertigen, brauche ich halt irgendwie eine Bedrohung des Mannes. Also wenn alles in Ordnung ist und alles friedlich ist, gibt es keinerlei Begründung, warum der Mann jetzt irgendwie aggressiv sein müsste, martialisch auftreten und sonst irgendwas. Also es muss irgendeine Bedrohung geben. Die kommt meistens halt rassistisch gedacht von außen. Aber dieses Männer wirklich als Opfer zu sehen, so weit würde da der Krisendiskurs nicht gehen in der Rechten. Interventionsstrategien. Das meiste findet im Internet statt. Es gibt nur weniges außerhalb. Das wären zum Beispiel Demonstrationen. Also Agens hat mal eine Veranstaltung, eine Demonstration in Berlin angemeldet, bundesweit aufgerufen, ging um halt Scheidung, wie sieht das mit den Kindern aus, wie sieht das mit den Vätern aus und wie sieht das mit den Großeltern, also den Eltern des Vaters aus, die dann auch ihr Enkelkind nicht mehr sehen. Also auch ein sehr interessantes Familienverständnis. Wie gesagt, Agens auch teilweise in sehr christliche Richtung gehend. Da waren nach meinen Quellen unter 50 Personen bei einer bundesweiten Demo. Es gibt Veranstaltungen, das ist dann schon eine andere Sache, weil es hat eine im Wissenschaftszentrum Berlin stattgefunden, es hat eine im Max-Planck-Institut Berlin stattgefunden und es gibt teilweise Zusammenarbeit mit der Friedrich-Naumann-Stiftung. Das heißt, wir haben Einzelpersonen, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, die durchaus in der Lage sind, bestimmte Kanäle spielen zu lassen, um sich einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben, um an renommierten Orten zu sprechen etc. Das sagt nichts darüber aus, wie diese Veranstaltungen gelaufen sind, weil meistens war das Publikum nicht besonders allein von den rhetorischen Fähigkeiten überzeugt und hat denen nicht viel geglaubt, aber erstmal hat es stattgefunden. Was es auch gibt, sind gerade von Agens immer wieder Buchveröffentlichungen, also auch Sammelbände, die sich einen wissenschaftlichen Anstrich geben, wo man auch nochmal genauer hinschauen müsste, die aber bis jetzt auch noch nicht so viel Erfolg haben. Gut, kommen wir zu den Internetinterventionen. Da ist ganz wichtig die Forenintervention. Und zwar nicht in eigene Foren, sondern halt in die Foren von Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Magazinen etc. Wenn immer ein geschlechterpolitisches Thema aufkommt und sie es mitbekommen, wird eigentlich in den eigenen Foren dazu aufgerufen. Es sind meistens so um die 10 Accounts, die sich dann antifeministisch dort tummeln und mit einem Sprachduktus arbeiten, der erstens sehr ausgrenzend ist. Also es werden andere Personen so beleidigt, soweit die Foren Redaktion es gerade noch zulässt, also immer hart an der Grenze, werden auch oft genug Kommentare von ihnen gelöscht und es wird halt immer gleich die ganze Palette aufgemacht. Also angenommen, es geht um Sorgerechtsentscheidungen in Brüssel beim Menschengerichtshof, dass halt in irgendeiner Form die bisherige Entscheidung bei nicht verheirateten Paaren nicht menschenrechtskonform ist, dann wird sofort gesagt, ja, siehe super, aber Jungen sind Bildungsverlierer. Der Feminismus herrscht überall. Wie sieht das eigentlich mit Beschneidung aus? Etc. Also es wird immer sofort die ganze Palette aufgemacht. Und das verdrängt natürlich auch Personen, die einfach sich in den Diskursen nicht auskennen. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Ich habe so eine Voruntersuchung, bevor ich mir die einzelnen Foren angeguckt habe. Oder um zu entscheiden, welche Beiträge ich mir genau angucke, habe ich die kodiert. Das ist jetzt aus Spiegel Online. Vorletzten Herbst hatte Christina Schröder, Familienministerin, ein Interview im Spiegel Online gegeben oder im Spiegel mit dem Tenor, dass der Feminismus überholt sei. Ich habe antifeministisch wäre -2, tendenziell antifeministisch wäre -1, neutral zur Geschlechterpolitik wäre 0, 1 wäre tendenziell feministisch, 2 wäre feministisch. Das wäre die Kodierung. Am Anfang geht es ein bisschen hoch und dann bricht es ein. Und dann bricht es richtig ein. Und dann bricht es noch tiefer ein. Der Versuch hier ist einfach, so zu tun, als wäre man viel mehr Leute, weil man alle anderen verdrängt und sie ständig wiederholt, dass einfach nur noch diese Meinung dort steht. Und ganz wichtig, dass diese Meinung immer am Ende steht, also als letzter Kommentar ist, weil das meistens der ist, der als erster unter dem Artikel angezeigt wird. Also da wird sehr viel Wert drauf gelegt. Das hat zwei Absichten. Das eine ist tatsächlich, einfach so zu tun, als wäre man viel größer, also eine viel größere Bewegung, als es in Wirklichkeit ist. Und das andere ist, dass tatsächlich, das wurde mir dann auch in Reaktion auf meine Expertise, als ich Interviews gegeben habe, von einigen Leuten auch gesagt, dass es für manche Redakteurinnen und Redakteure schwieriger wird, bestimmte Themen in Medien reinzubringen, weil die Zeitungen dann Angst davor haben, was danach im Forum passiert und deswegen diese Themen nicht mehr ansprechen. Also hier wird ganz klar politischer Druck ausgeübt von einer absoluten Minderheit. Also so, es gibt meistens in so einem Forum, schreiben weit über 100 Leute mit, meistens mit einem Kommentar, dazu diese 10. Das sind jetzt 860 oder so Kommentare, ich weiß gerade nicht genau. Und die dominieren das komplett. Und sie dominieren das durch ihre Ausdrucksart. Also von daher ist es ein absolut undemokratischer Prozess. Was dazu kommt, sind strategische Angriffe gegen Einzelpersonen. Das ist auf unterschiedlichen Level anzusiedeln. Also es gibt sowas wie Beleidigungen, es gibt Verleumdungen. Also gerade bei mir war es sehr oft mit Beleidigungen konnotiert. Was interessanterweise meistens bei Männern darauf abgeht, ihnen ihre Männlichkeit zu versuchen abzusprechen. Und die Vorstellung, wie man Männern die Männlichkeit abspricht, ist eigentlich, man sagt, dass sie sexuell nicht leistungsfähig sind. Also auch da ein sehr eingeschränktes Bild von Geschlecht. Verleumdung, Frage, ist sowas wissenschaftlich, ist sowas nicht wissenschaftlich? Also es gab ganz am Anfang die Meldung, also 3-4 Stunden, nachdem das Ding online stand, wäre nicht wissenschaftlich, es hat ja kein Methodenkapitel. Dieser Mensch hat es also nicht mehr bis zum Inhaltsverzeichnis geschafft. Aber auf der Ebene läuft das Ganze dann. Und es gibt dann aber auch andere Interventionsversuche, also zum Beispiel an Arbeitsplätzen. Bei mir wurde dann auch an der Uni versucht, Druck aufzubauen. Also der Rektor der Uni hat mehrere E-Mails bekommen. Der Landesrechnungshof wurde eingeschaltet und solche Sachen. Also sie probieren auf verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Strategien Druck aufzubauen. Das Ganze geht aber auch weiter. Das ist die sogenannte Hate Speech. Hate Speech ist einfach übersetzt, wäre Hasssprache. Eher übersetzt trifft es eine Hasspropaganda, wobei ganz wichtig ist, es geht nicht allein um Hasspropaganda, es geht darum, dass diese Emotionen wirklich geteilt werden. Also man will den politischen Gegner, die politische Gegnerin weghaben, im besten Fall, schlimmsten Fall vernichtet haben. Also die Grafik ist ziemlich deutlich, eine kriegerisch weiße Männlichkeit, Soldaten mit Gewehren in der Hand, die den Feminismus angreifen sollen. Dann aus WGVDL ein Zusammenschnitt aus einem Thread, gerechte Bestrafung für Feministinnen und Pudel, Gefängnis ist zu teuer, Todesstrafe ist zu harmlos. Und dann jemand anders, für Pudel eine öffentliche chirurgische Geschlechtsumwandlung, am besten auf dem Marktplatz. Und das ist tatsächlich so, dass wenn man sich das genauer anguckt, dass bei vielen Leuten diese Emotionen so vorhanden sind. Sie meinen das in dem Moment, wo sie schreiben. Ganz wichtig ist, es ist unterschieden, was es ist. Also Morddrohungen gegen alle, Vergewaltigungsdrohungen gegen Frauen und gegen Kinder, also auch telefonisch ausgesprochen, ist schon vorgekommen. Und bei Männern eher die Kastrationsfantasien zu den Morddrohungen hinzu. Hier halt auch dann ein Bild von Adolf Hitler und mir, hat 3 Monate so im Internet gestanden. Rosenbrock, der Name klingt jüdisch, ich werde ihm persönlich die Kehle aufschlitzen. Also das ist das Niveau, auf dem wir uns hier bewegen. Was jetzt in der Expertise so noch nicht drin ist, ist, wie damit umgegangen wird. Es gibt nämlich eine unheimliche Normalisierung. Also gerade zu Beleidigungen, beim Mandat zum Beispiel, kam dann so Argumentation, ja, ich bin eine Forensau, ist halt so. Kann ich jetzt auch nicht ändern, also der Umgangston ist irgendwie gerechtfertigt. Auf Sachen mit Morddrohungen kam, das Ganze sei eine satirische Webseite, deswegen wäre das nicht ernst zu nehmen bei dem, was ich gerade gezeigt habe. Oder halt auch allgemein auf Morddrohungen war halt, dass auch sich dann auf eine andere Person, wo bekannt war, dass sie Morddrohungen erhalten hat, eingegangen wird. Und da kam dann ein Satz, nun wurde mit der tatsächlich, also mit dieser anderen Person, nicht allzu nett umgegangen, was der Welpe. Dazu muss man sagen, ich bin aufgrund meines Alters kein lila Pudel, sondern ein lila Welpe. Was der Welpe aber verdrängt, ist, dass die Pest nicht minder übel auftritt. Die Pest nicht minder übel auftritt bedeutet, dass es eine Bloggerin ist, die harsche, auch persönliche Kritik an persönlichen Angriffen übt und die sich da nicht immer in einem sachlichen Tonfall verteidigt. Das ist etwas ganz anderes, als Morddrohungen auszusprechen. Hier wird aber so getan, als wäre das vollkommen gerechtfertigt, darauf mit Morddrohungen zu agieren. Und das ist halt genau diese Logik der Hate Speech. Es fällt nicht mal mehr auf, dass es irgendwie nicht in Ordnung ist oder dass da eine Kritik dran geäußert werden könnte, sondern es gilt als völlig normal. Also auch allein die Tatsache, dass ich in meiner Expertise sage, es gibt sowas wie Morddrohungen und damit die Bewegung kritisiere und ich als Antwort darauf eine Morddrohung bekomme, zeigt ja, dass in keiner Weise meine Reflexion darüber stattfindet, inwieweit damit bestimmter Rahmen komplett verletzt wird. Und man kann insgesamt sagen, dass es immer mehr Anleihen bei Strategien und teilweise Vernetzungen mit der neuen Rechten gibt, was Intervention angeht. Also es ist sehr stark halt der Versuch, da komme ich gleich nochmal drauf, in den Mainstream reinzukommen. Also das, was an gleichstellungskritischer, feminismuskritischer, tendenziell antifeministischen Diskursen im Mainstream vorhanden ist, aufzugreifen und zu verstärken, in die eigene Richtung zu prägen. Und man kann auch davon sprechen, dass letztendlich mit rechten, antifeministischen und konservativen Kreisen ja mit Antifeminismus eine Art Querfrontstrategie stattfindet in Teilen. Und von daher auch das dazu auf jeden Fall zu sehen ist. Und was die Vernetzung angeht, einzelne Seiten verlinken aufeinander. Aber es ist auch zum Beispiel so, dass auf der Interessensgemeinschaft Antifeminismus, also dieser Schweizer Verein, den ich gerade schon mal erwähnt hatte, da hat dann halt auf einem Treffen Gabriele Kubi gesprochen. Gabriele Kubi ist rechtskirchlich, christlich-konservativ, Autorin bei der Jungen Freiheit und wird von der NPD eigentlich immer zu Genderfragen zitiert. Also es ist genau diese Schaltstelle Anti-Gender-Diskurs, wo sich das dann alles zusammenpackt und die redet dann halt auch auf solchen Treffen. Von daher auch da wieder keine Berührungsängste. Wege in den Mainstream, jetzt relativ neu. Wikipedia ist gerade ein sehr umkämpftes Feld, war es schon immer. Also die Wikimania, die ich gerade erwähnt habe, ist eine Reaktion darauf, dass ein Artikel über Maskulismus, also der Selbstbezeichnung dieser Antifeministen, bei Wikipedia gelöscht wurde. Es ist so, dass jetzt in letzter Zeit vermehrt Artikel über antifeministische Männerrechtler oder Leute, die der Bewegung nahestehen, neu oder teilweise umgeschrieben werden, weil halt einfach jetzt auch Belege vorliegen, wie man sie klar einordnen kann und sagen, okay, hier tendenziell Homophobie etc. Und da ist es halt wichtig, dass gerade von außen Druck auf Wikipedia ausgeübt wird, gerade von zwei Personen, da wären Michael Klein und Arne Hoffmann zu nennen. Und das anscheinend tatsächlich auch teilweise auf offene Ohren in der Wikipedia trifft und dort dann auch für die Leute, die in die Richtung schreiben, sehr schwierig wird. Und das ist eine Einschränkung von einem freien Medium, das sich auf wissenschaftliche Literatur stützt, die in keiner Weise haltbar ist. Also auch hier wieder ganz klar Tendenzen, die nicht mehr irgendwie in einer demokratischen, legitimierten Richtung laufen. Die andere Sache ist, es gibt halt Schlüsselfiguren, die Positionen besetzen, entweder in der Wissenschaft oder in bestimmten Medien, und die halt auch entweder organisiert sind oder dem Ganzen nahestehen. Also wir haben hier zum Beispiel Volker Zastrow, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schreibt. Wir haben Klonowski, relativ in der Mitte, der junge Mann mit dem Anzug, ist vom Fokus da relativ weit immer vorne. Wir haben Gerhard Arment, emeritierter Professor aus Bremen, der bei Argens mitorganisiert ist, der hier halt auch in der Welt relativ häufig seine Meinung kundtun kann. Oder daneben so jemand wie Matthias Matusek, der halt bei Spiegel auch schreibt und dort vor allen Dingen auch die Satire-Seite betreut und der halt auch immer wieder mit antifeministischen Argumentationen nach vorne tritt. Von daher ganz deutlich zu sehen, es gibt Schaltstellen in die Medien und die werden auch immer wieder genutzt. Das ist jetzt übrigens eine Grafik aus der Emma von diesem Frühjahr, wo das ganz gut mal aufgearbeitet wurde und die Verbindung für diese einzelnen Personen dargestellt wurde. Das ist also jetzt nicht in der Expertise als solches drin. Wie kann man damit umgehen? Das Erste ist, glaube ich, wenn man sich im Netz aufhält, wenn man sich in Foren aufhält, dass man guckt, okay, was passiert da, und wenn einfach ein bestimmter Sprachstil verletzt wird, wenn Personen persönlich angegriffen werden, dass man sich solidarisch zeigt. Also selbst wenn man mit der Person nicht unbedingt hundertprozentig einer Meinung ist, die angegriffen wird, dass man einfach dafür sorgt, dass dort Debatten laufen können. Das andere ist im Moment ganz aktuell, man kann natürlich einfach auch bei Wikipedia mitschreiben und von außen auch Druck eröffnen, indem man halt bestimmte Artikel immer wieder umformuliert, wenn sie von der Gegenseite auch umformuliert werden. Das ist allerdings auch relativ zeitaufwendig. Ganz wichtig, Bedrohung bekannt machen. Also eine Morddrohung ist nur noch halb so ernst zu nehmen, wenn man das in irgendeiner Form irgendwie in den Medien oder der Polizei oder wem auch gegenüber erwähnt hat und die Person das mitkriegt, dass man es erwähnt hat. Weil dann natürlich das Ganze sehr viel stärker auf sie zurückfallen würde und dadurch einfach da schon mal ganz viel Druck rausgenommen ist. Und dann kann man natürlich den juristischen Weg gehen, wobei man dann immer abschätzen muss, will man zum Beispiel, dass eine Adresse rauskommt, wie kann man das eventuell verhindern, wie sieht es aus, will man sich dem Stress gerade aussetzen etc. Auf einer zivilgesellschaftlichen Ebene ist es halt so, Aufklärung betreiben, also wer sind diese Antifeministen, so ein bisschen das, was ich auch gerade tue. Geschlechterdemokratische Bündnisse stärken, also durchaus zu gucken, was gibt es denn für männerpolitische Ansätze, die durchaus noch in dem emanzipatorischen Sinne vertretbar sind und auch auf die zugehen und halt entsprechend da auch Unterstützungsarbeit leisten. Also zum Beispiel das Bundesforum Männer, das von Ausrichtung der Ziele her relativ progressiv ist, nicht von allen Mitgliedern da drin, dass das zum Beispiel auch Anerkennung durch den Deutschen Frauenrat ziemlich stark erhält, weil dadurch natürlich auch irgendwie diese Position gestärkt wird und auch gegenüber anderen antifeministischen Männern und dadurch sich was verändern kann. Und was ganz wichtig ist, man kann auch einfach Verantwortung von ForenbetreiberInnen einfordern. Also, um es auf den Punkt zu bringen, kommerzielle Foren sind dazu verpflichtet, darauf zu achten, dass bei ihnen keine Gesetze verletzt werden. Wenn das passiert, sind sie dafür mit haftbar. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Debatte bei Spiegel Online oder sonst wo mitbekommt und sagt, Moment, das ist hier aber jetzt Beleidigung, das ist Aufruf zur Gewalt, das ist sonst irgendwas, dann kann man halt auch einfach Spiegel Online anschreiben und sagen, ich hätte gern jetzt die Adresse, und weil normalerweise muss man Klarnamen da angeben, von der Person, die das geschrieben hat. Ansonsten bitte ab jetzt besser die Redaktion etwas besser, sowas nicht mehr reinlassen, sonst wird halt auch juristische Schritte gegen sie eingeleitet. Also da auch einfach Druck zu machen, damit da eher auch Menschen einen Austausch finden können. Auf einer allgemeinpolitischen Ebene ist es halt einfach so, dass die Bekämpfung von verschiedenen geschlechtlichen Ungleichheitslagen wichtig ist. Geschlechtlich sollte dabei aber nicht immer unbedingt im Vordergrund stehen. Also ist halt, was ich gerade gesagt habe, zu Jungen in der Bildungspolitik ganz einfach die Sache, dass es wichtig ist, dass man auch einen intersektionalen Zugang hat, also auch guckt, naja, was verschränkt sich hier, was für verschiedene Ungleichheitslagen gibt es und dann alle gemeinsam angeht. Und was halt sehr interessant ist, was eigentlich in Deutschland fast völlig fehlt, ist eine Debatte über Meinungsfreiheit gegen Persönlichkeitsrechte im Internet. Also wie ist es möglich, das Internet durchaus anonym zu nutzen, weil manche Leute sich sonst überhaupt nicht äußern können. Aber wie kann trotzdem irgendwie damit umgegangen werden, dass halt dass halt Persönlichkeitsrechte geschützt wird. Also, dass es zum Beispiel nicht zu Gewaltaufrufen gegen Einzelpersonen kommt, dass zum Beispiel nicht Bilder von Einzelpersonen für irgendwelche Sachen verwendet werden, etc. Also, das wäre eine Sache, wo sich die Politik allgemein mehr mit beschäftigen müsste und über Debatte darüber anstoßen müsste. Gut, das wäre es von mir erstmal als Einführung.